Wenn ich jetzt ein Produkt habe, mit dem ich etwas bewirken möchte, dann wäre mein Anspruch, dass ich damit einen Purpose habe.
Eine agile Methode an sich, wenn wir die einfach so nehmen, hilft die?
Also wie viel handwerkliche Agilität habt ihr schon so erlebt, wo Leute handwerklich versuchen, Agilität umzusetzen? Würde mich mal interessieren. Erlebt ihr das auch oder bin ich da jetzt allein, weil ich da jetzt gerade die Hand hebe? Kann ich ein anderes Mindset haben, als ich mich verhalte?
Ich hänge immer noch an der Frage, was ist denn eigentlich das richtige Mindset? Was ist denn richtig?
Bin ich ja voll losgekoppelt von dem Need, den ein Kunde durch ein neues Feature in unserem Produkt hat.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Hallo Holger.
Hallo Alex.
Hallo München. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns dieses Buch geschnappt und diese Mythen da drin besprochen. Es heißt, und damit könnten wir vielleicht gerade mal anfangen, wenn wir gerade schon reinspringen, es heißt das Real Book of Work. Und laut der Autorin Christina Grubendorfer ist es eine Anlehnung an ein Buch oder eine Sammlung, muss man sagen, die in der Jazzwelt in den 70er Jahren entstanden ist, das Real Book. Für die Musiker unter euch hier im Raum, die es vielleicht kennen könnten, begleitet es vielleicht auch schon einen kleinen Moment. War eine Idee von zwei Studenten an der Berklee College of Music in Boston, die eine Sammlung gemacht haben über Jazzstandards, um während ihres Studiums mit ihren Kolleginnen und Kollegen musizieren zu können und so ein Standardwerk zu haben. Mit der kleinen Problematik, dass sie die Autoren der Originalstücke, und das waren so diese klassischen Bebop-Leute wie Miles Davis oder John Coltrane und Konsorten, nicht um Lizenzgebühr für diese Notation gefragt haben und dass deswegen auch so ein bisschen so unter der Hand durchgereicht wurde, zumindest lange, lange Jahre, bis es viel, viel später dann tatsächlich auch mal lizenziert wurde und heutzutage auch ganz offiziell zu erreichen ist. Also das ist im Prinzip so die Analogie, wo auch so dieser Titel quasi herkommt, und ich glaube, ihr leicht augenzwinkernder Seitenaspekt war, es möge doch auch so unter den Händen durch die Szene durchgereicht werden, ihr Buch, wie der Titel des Originalen. Das so ein bisschen so als Kontext.
Ja, wie gesagt, Christina Grubendorfer und Christina Ackermann, die wirklich schöne Visualisierungen in diesem Buch beigesteuert hat, die besprechen neun Mythen, die sie in der heutigen Arbeitswelt beobachtet oder selber erlebt haben. Die arbeiten beide im weitesten Sinne als Organisationsentwicklerinnen. Und dann versuchen sie mal den Blick hinter die Kulissen dieser Mythen zu geben und das dann mit der systemischen Organisationstheorie zu erklären. Soweit der Plan. Das funktioniert mal für uns nachvollziehbar. Mal haben wir da auch noch so ein paar Fragen offen gehabt. Aber wir wollen auch jetzt gar keine Buchkritik hier machen, sondern was unser Ansinnen ist, ist tatsächlich mal diese Mythen anzuschauen und zu sagen, was ist denn eigentlich aus unserer beider Sicht in diesem Mythos drin? Würden wir das unterzeichnen oder sagen wir, nee, wir sehen das anders, und wenn, dann wie? Und wir steigen einfach mal ein mit dem ersten Mythos. Das haben wir jetzt schon gerade gesehen, was das Real Book ist. Der erste Mythos heißt nämlich, Sie brauchen New Work, wir brauchen New Work, ihr braucht New Work.
Ja, woher kommt das eigentlich?
Genau, also erstmal ist es ja so, dass wir diesen Begriff, also wer hat von diesem Begriff noch nie was gehört, so aus dem Arbeitskontext? Also es kennen alle, und wenn wir aber jetzt in die Runde fragen würden, wir machen das mal, was versteht ihr denn unter New Work?
Home Office.
Home Office, ja, danke. Was noch?
Sehr schön.
Großraumbüros.
Großraumbüros.
Flexibilität.
Flexibilität.
Kicker.
Der berühmte Kickertisch, ja.
Obstkorb.
Genau. Ja, und das Interessante ist, dass dieser Begriff geprägt wurde in den 80er Jahren von einem Menschen namens Fridtjof Bergman. Der ist Sozialphilosoph und Anthropologe. Ich glaube, er lebt gar nicht mehr, das weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich nicht gut genug recherchiert. Und der hat mit dem Begriff New Work ein Gegenmodell zu dem herrschenden Kapitalismus prägen wollen. ohne aber die Schwächen des real existierenden Sozialismus dann damit einzubauen, die er für zukunftslos hielt. Also er war jetzt kein Sozialist, hat aber diesen Kapitalismus angeprangert und sagte, das muss doch irgendwie anders und besser gehen. Und seine Idee des New Work, die, wie gesagt, 80er Jahre, ist schon ziemlich alt, die beruht auf drei Säulen: Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Und er hat das runtergebrochen auf die Forderung, dass alle Menschen ihre Arbeitskraft in etwa drei gleich große Bereiche aufteilen sollen. Zum einen die Erwerbsarbeit soll eben ein Drittel der Arbeitszeit tatsächlich ausmachen und das finanziert die Grundsicherung. Das finde ich erstmal ganz schick, auch an Grundsicherung zu denken. Dann denke ich, okay, da sieht jemand auch die Notwendigkeiten, die wir, oder ich zumindest in meinem Leben so habe. Und er hat Anfang der 80er Jahre schon gesagt, dass diese Arbeitszeitverkürzung, die dadurch einhergeht, dass wir eben nur ein Drittel unserer Zeit in diese Arbeitszeit stecken, dass das durch Automatisierung wettgemacht werden kann. Dem würde ich zumindest nicht widersprechen. Und wenn wir schauen, was heute mit künstlicher Intelligenz und allem, was wir um uns herum haben, so diskutiert wird, dann geht es immer genau darum zu sagen, naja, wir müssen mehr automatisieren und insbesondere die Sachen automatisieren, die Automaten besser können als wir Menschen. Also das ist das eine Drittel. Das zweite Drittel, Selbstversorgung und bewusster Konsum. Und er spricht da von kooperativen Formen der Bedürfniserfüllung. Also eben nicht dieser überbordende Konsum, den wir vielleicht auch so aus unserer Gesellschaft kennen und wo viele Teile der Gesellschaft sich ja auch schon anfangen, dagegen zu wenden und zu sagen, nee, das geht auch mit weniger. Reduzierung auf das, was ich denn tatsächlich brauche, das geht alles auf zum Teil auf diese Ideen zurück. Und das dritte Drittel ist, dass Menschen das tun sollen, was sie wirklich, wirklich wollen. Eine schöne Forderung, aber ihr könnt ja mal in euch reinhorchen, ob da eine Antwort drin ist auf die Frage, was will ich denn eigentlich so wirklich, wirklich? Und auch da war er realistisch genug zu sehen, dass das vielen Menschen halt nicht auf Anhieb gelingen wird. Und seine Idee war, dann setzt euch doch zusammen und redet mal miteinander und versucht gemeinsam zu ergründen, so in bester Coaching-Manier, was denn dieses wirklich, wirklich sein könnte.
Aber wenn ich das ja richtig verstanden habe, um da jetzt mal so einen anderen Blickwinkel reinzubringen, er wendet sich ja quasi dann an, ich nenne es mal die arbeitende Person, die Arbeitnehmer. Das, was ich in dieser Diskussion über New Work wahrnehme, auch wenn sie bestimmt nicht richtig ist, ist eigentlich eher so ein Versprechen in Richtung Unternehmen oder Appell vielleicht sogar auch in Richtung Unternehmen. Und das, was ich jetzt momentan gerade höre, irgendwie korreliert das mit dem, was ich so in der Wahrnehmung habe, auch wenn die, wie gesagt, falsch sein mag, eigentlich gar nicht so wahnsinnig.
Nee, genau. Also ne, wenn ich eine Kapitalismuskritik mache, dann wende ich mich halt auch gegen das, wofür Unternehmen heute da sind, nämlich Profit machen. So, und das ist auch das, was eben in dem Real Book of Work dann kritisiert wird. Das passt halt einfach auch nicht zusammen. Also wenn man New Work auf seine Ursprünge zurückführt, dann passt das nicht zu dem, was das der Sinn und Zweck eines Unternehmens ist. Wobei sie dann auch sagen, naja, was nach unserem Verständnis vom New Work ja auch immer noch so als Begriff darüber wabert, ist der Purpose. Es muss irgendwie einen Zweck geben. Und das nehme ich auch wahr bei meinen Kundinnen und Kunden, dass das in letzter Zeit immer wichtiger ist. Ich weiß nicht, ob das deswegen wichtiger ist, weil sie da wirklich dran glauben, dass ein Sinn und Zweck uns hilft, besser und lieber zu arbeiten, oder ob das einfach gemacht wird, weil andere das auch tun. Und eine Aussage aus diesem Buch, die haben wir jetzt auch da mal auf die Folie gepackt, ist: die Fokussierung auf einen Purpose schränkt das Handeln ein, weil es eben gegebenenfalls im Gegensatz dazu steht, dass ich mich auf mein Profit konzentriere. Was sagst du dazu? Oder was sagt ihr dazu?
Ja, also ich kenne Friedrich Bergmann, also wo er herkommt sozusagen. Er hat das ja wirklich auch praktisch ausprobiert. Er hat ja gesagt, gut, also ich meine, er hatte damals die Chance, da in den USA, in diesen Autofabriken, die dann sich reorganisieren mussten, und dann haben wirklich 50% der Zeit durch die Mitarbeiter sich quasi darum kümmern, quasi, was ist denn das, was mich jetzt am meisten begeistert und inspiriert, ne? Und da haben die dann alle einen neuen Weg gefunden für sich, ne? Also die meisten haben dann einen neuen Weg gefunden für sich. Und ich glaube, dass wir einfach diese mehr Zeit brauchen, um diese Gedanken überhaupt haben zu können. Und das ist genau das braucht in den Unternehmen, in dem Alltag. Das ist mehr oder weniger auch, glaube ich, die Forderung von New York, die, glaube ich, nicht so klar ist, dass wir mehr Zeit den Mitarbeitern geben müssen, dass sie sich immer wieder, das ist einfach dadurch, dass sie alles so schnell wandeln, brauchen wir das ständig, dass immer wieder Zeit brauchen, zu gucken, wo sind wir denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt eigentlich hier wichtig, wo will ich denn jetzt hier gerade hin, wo bin ich denn gerade persönlich. Und das sollte mehr denn was Institutionalisiertes innerhalb der Unternehmen sein müsste, ne? Wie auch immer das ausschaut. Damit wir dann nicht nur auf Purpose, damit wir nicht nur die ganze Zeit irgendwo auf das Handeln, ne? Dass wir ständig nicht nur im Handeln sind, sondern dass dieses Reflektieren einfach so seinen eigenen Space hat.
Die Fokussierung auf ein Purpose schenkt das Handeln ein, ist ja eigentlich schon in der Rente gegeben, aber Fokussierung bedeutet ja, sich einzuschränken und sich zu konzentrieren. Also von daher finde ich das erstmal, ist da nicht unbedingt was Negatives drin. Sind zwar an den hier ganz gut, weil es ja eigentlich darauf hinausläuft, wenn schon Handlungen eingeschränkt werden, dann sollten wir vielleicht bewusst handeln. Das finde ich erstmal gar nicht mal so verkehrt. Mhm.
Das ist auch eine Empfehlung aus dem Buch, dass Organisationen halt gut mit Spannungen umgehen können müssen. Also spannungsbasiertes Arbeiten ist halt definiert als, ich habe in einer Organisation Ziele, die mit untereinander widersprechen oder nicht so leicht unter einen Hut zu bekommen sind. Jetzt kann ich mich darüber aufregen oder ich kann versuchen, sie irgendwie zu harmonisieren. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was ich sinnvoll tun kann, ist zu sagen, wenn diese Ziele halt sinnvoll für uns sind, dann müssen wir mit dieser Spannung leben und wir müssen halt gucken, dass wir situativ Entscheidungen treffen, die uns als Unternehmen voranbringen. Und da kann mal das eine Ziel im Vordergrund stehen und mal das andere. Und das ist auch in Ordnung so.
Also für mich, ich sehe eigentlich diesen Zwiespalt hier so künstlich aufgebaut. Also es wirkt das auf mich gerade so ein bisschen, weil ich diesen Purpose neben dem Geld verdienen irgendwie so als etwas anderes sehe, was ich dann auch bedienen muss und daher quasi dieser Zwiespalt käme. Und ich sehe das irgendwie so gar nicht. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, mit dem ich etwas bewirken möchte, dann wäre mein Anspruch, dass ich damit einen Purpose habe. Also was weiß ich, wenn ich irgendwie einen Turnschuh herstellen möchte und daneben irgendwie die Umwelt schonen möchte, kann es vielleicht sein, dass ich in ein Spannungsfeld komme. Aber wenn ich es schaffe, in meiner Produktgestaltung meinen Purpose auch zu sehen, dann sehe ich diesen Widerspruch nicht unbedingt. Also gerade in diesem Buch wird das halt so dargestellt, als wäre das eine mit dem anderen überhaupt nicht vereinbar, weil sie in ganz andere, vielleicht sogar diametral andere Richtungen laufen würden. Und das stellt sich für mich halt so die Frage, was ist denn der Purpose meines Unternehmens? Ist das Produkt, das ich herstellen möchte, auch gleichzeitig der Purpose, den ich habe? Also sehe ich, es gibt genügend Produkte, wo ich sage, dass die Firma sagt, das Produkt, was wir bauen, das ist unser Purpose. Wenn ich den natürlich nicht habe und mich frage, jetzt muss ich noch künstlich einen Purpose nebenan basteln, den ich auch bedienen muss. Ich glaube, dann komme ich in diese Zwickmühle. Aber die Frage ist, warum habe ich das als Unternehmen? Bin ich mir gar nicht klar, was ich überhaupt am Markt erwirken möchte? Und kommt deswegen in diese Schizophrenie vielleicht schon fast, ja? Oder mache ich das selber als Unternehmen? Oder habe ich da nicht die Handlungsmöglichkeiten doch in der Hand und sage, naja, ich gestalte meine Produkte mit einem Purpose und dann habe ich das Problem nicht?
Ich glaube, es ist auch einfacher, wenn ich mal angenommen, ich würde zu einem neuen Unternehmen kommen und dort arbeiten wollen und frage dann, ja, was macht ihr denn so? Und mein Gegenüber sagt, naja, wir verdienen halt Geld, wird es mir schwer fallen, jetzt mich für diese Organisation zu entscheiden, wenn drei andere mir vielleicht etwas ausführlicher beschreiben, wozu sie eigentlich als Organisation in dieser Welt sind. Also ich glaube, alleine die Konzentration auf den Profit, ja, das ist halt ureigenstes Interesse wirtschaftlichen Handelns, aber es reicht meiner Meinung nach oft nicht aus, um eben dann auch zielgerichtet zu arbeiten. Denn sonst wäre es ja so, dass in einer Organisation alle immer das machen müssten, womit gerade am meisten Geld zu verdienen wäre. Ja, also wenn ich dann morgens zur Arbeit komme und sage, es ist ein heißer Sommertag und dann lass uns doch mal heute Zitronenlimonade irgendwie machen und an die Straße stellen, dann verdienen wir eine schnelle Mark damit. So machen die wenigsten Organisationen. Ne? Sie haben schon irgendetwas, was sie sich mal überlegt haben, wo sie auch eine Expertise drin haben und mit dieser Expertise und hoffentlich der Begeisterung der Mitarbeitenden für dieses Thema entstehen Produkte, die dann auch am Markt erfolgreich sind und der Profit kommt dann quasi von allein. Vielleicht.
Vielleicht.
Mal weiter gucken. Wir haben ja noch ein paar Mythen mitgebracht. Wir brauchen eine agile Organisation, lautet der zweite Mythos. Und da haben wir dann gedacht, naja, da kennen wir ja vielleicht ein bisschen was davon, so wir beiden. Und haben da mal quer gelesen und sind dann an solche Zitate gekommen. Agilität mit ihren vereinfachenden Methoden musste an ihre Grenzen kommen. Hä? Ja, und das wird dann noch garniert mit einem Zitat von Dirk Becker. Jede Vereinfachung steigert Komplexität. Und zwar eine Komplexität, die nicht irgendwo anfällt, sondern genau da, wo vereinfacht wurde. Also, das dient alles der Herleitung, zumindest in diesem Buch, dass eine systemische Organisationstheorie hilfreicher ist, um Organisationen nach vorne zu bringen, als agile Methoden. Und als wir das so verstanden hatten, dachten wir, ja, können wir erstmal nicht widersprechen, oder? Also, die agile Methode an sich, wenn wir die einfach so nehmen, hilft die?
Nee, aber ich glaube, das, was ich bei ihr beim Durchlesen so festgestellt habe, dass sie, glaube ich, selber in dem Thema nicht sehr sattelfest ist und Agilität und agile Frameworks in einen Topf schmeißt. Und ich würde behaupten, dass wir uns mehr oder weniger einig sind, nur weil ich ein spezifisches Framework irgendwie implementiere, ohne die dahinterliegende Prinzipien und Ideenwelt irgendwie umzusetzen, dass ich dann nicht zwangsläufig irgendwie dorthin komme, wo ich hinkommen möchte. Und das ist so ein bisschen die Prämisse, die ich bei ihr glaube. Wir hatten mit ihr kein persönliches Gespräch, muss man jetzt dazu sagen, deswegen das ist das ein bisschen antizipieren. Aber ich glaube, da fühlt sie sich selbst ein bisschen aufs Glatteis.
Ja. Wir sind dann noch weitergegangen, mal in diese Richtung zu forschen und zu sagen, naja, wenn denn die systemische Organisationstheorie eine gute Grundlage ist, ist die denn weit entfernt von dem, was wir als agilen Prinzipien verstehen? Und ne, das ist ja das Wichtige für uns. Die Methoden kommen dann hinten dran und sind dann an einen interessanten Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, so ein Daily dient ja der Synchronisation der Menschen, die Arbeit verrichten. Und damit ist der Kern dieses Meetings ja nicht einfach nett zusammenzustehen oder hat irgendwie einen sozialen Aspekt, sondern es dient der Förderung wirksamer Kommunikation. Und dann sind wir ja schon fast bei der Luhmannschen Theorie, dass eben Organisationen aus Kommunikationsbeziehungen bestehen und eben nicht aus Menschen. Das ist ja der berühmte, weil immer so schwer zu verstehende Teil von Luhmann, finde ich jedenfalls. Und da haben wir also Anknüpfungspunkte gefunden. Deswegen sehen wir Agilität und systemische Organisationstheorie gar nicht als Widerspruch. Und wir sehen auch gar nicht mal so, dass Theorie das einzig Wahre ist, weil ich eben dann noch denken muss. Alle, die sich mal mit Agilität intensiver beschäftigt haben, werden vermutlich unterschreiben, aber sonst könnt ihr ja gleich das Gegenteil noch sagen, dass gelebte Agilität nichts ist, was ich irgendwie durch Lesen eines Scrum Guide oder eines anderen Dokumentes aus mir heraus entwickeln kann, sondern da sollte ich auch nochmal da nachdenken. Also ne, wozu das eigentlich alles da ist und wenn ich das wozu verstanden habe, dann kann ich das, was dann an Werkzeugen da ist, erstmal versuchen einzusetzen, auch damit wieder Erfahrungen sammeln und dann vielleicht Dinge auch anders machen. Und damit sind wir bei einem theoretischen oder methodischen Kern, aus dem heraus dann sich Werkzeuge und Praktiken entwickeln können.
Was sie tatsächlich auch macht, was im ersten Schritt ja völlig richtig ist, dass sie analysiert, die Agilität kommt eben aus der Softwarewelt und hätte sich über die Jahre eben auch dort irgendwie ausgebreitet. Und ich glaube, eine ihrer Sätze, ich habe ihn jetzt gerade nicht parat, war irgendwie, und das tat der Agilität nicht gut. Sie ist da aus diesem Bereich quasi rausgegangen und hätte dann nur noch Backrezepte verkauft, die nicht mehr funktionieren. Also so mehr oder weniger war so ein Tenor, der sie wahrgenommen hat. Und das mit diesem Backrezept, das ist mein Terminus, den benutzt sie nicht, aber sie benutzt ein Synonym dafür. Und da würde ich ja sogar mitgeben, dass diese Backrezepte, Abtanzung oder Einhaltung von 300 Gramm Daily, 200 Gramm Retrospektive und so weiter nicht funktioniert, da würde ich ja sogar noch mitgeben. Aber diese gedankliche Abkürzung, nur weil es in der Softwareindustrie irgendwie mal funktioniert hat und es hat sich ausgebreitet und deswegen tut es da nicht mehr gut, dem kann ich so nicht folgen.
Ja. Ich auch nicht.
Ich weiß nicht, wie geht's euch?
Ich hänge die ganze Zeit schon an einem anderen Zitat, was wir aus diesem Buch genommen haben, nämlich Führung müsste darauf vertrauen, dass sich die Teams selbst organisieren. Also was sagt ihr dazu? Ist das euer Erleben in agilen Organisationen, in agilen Teams?
Ja, also ich glaube, viel im Management oder in der Führung erlebe ich jedenfalls eher so, dass so dann diese Erwartungshaltung ist, ja, die Teams sollten sich selbst organisieren. Sollen sie doch. So, ja. Und warum tun sie es denn nicht? Ne? Also so ist eher so das, was wir gestern bei Michael Malberg in der Night School hatten. Ne? So dieses, haben wir ihnen noch alle Freiheiten gegeben. Ne? Und das ist ja doch nicht das, was wir wollen. Ich glaube, das ist das, was ich häufiger sehe.
Ja, ja. Andere Stimmen, ja?
Also es gibt ja unterschiedliche, sagen wir, Verfahren. Ich meine, bei der Feuerwehr kann es zum Beispiel sagen, man hat feste Abläufe, man hat klare Hierarchien, klare Strukturen, die halt notwendig sind. Und ich sage mal so, aber so ein Trupp, der irgendwie unterwegs ist, der sich selbst organisieren kann, ist halt ein Mehrwert für diese Organisation, auch wenn sie vielleicht eher hierarchisch ist und vielleicht auch bewusst so sein sollte auch. Dementsprechend muss man halt auch genau gucken. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch von dem Fall der Führung zu sagen, wo muss ich denn diese Freiheitsräume schaffen? Wo kann ich auch sagen, hey, das ist ein selbstorganisiertes System, da muss ich gar nicht eingreifen, da muss ich gar nicht regulieren, und das kann sogar sehr gut sein, wenn das so ist. Also das ist, glaube ich, eher die Aufgabe der Führung, das zu identifizieren und auch zu ermöglichen.
Ist ja sozusagen auch dein Thema, ne?
Ja, aber du sagtest auch gerade, ne, also die Führung muss schauen, was sie dafür tun muss. Und das steht halt hier anders. Die Führung vertraut nicht darauf, dass Teams sich selbst organisieren, sondern wenn ich hier die verstanden habe, schafft sie den Rahmen dafür. Und das ist auch tatsächlich so unsere Denkweise. Bist du in der Feuerwehr?
Nee, aber ich kann
nicht. Ja, genau. Also ich bin in der Feuerwehr. deswegen
das ist dein Thema.
Ist das, aber es ist genau wie du sagst, es gibt halt den Einsatzfall. Da haben wir eine klare Hierarchie und trotzdem haben wir am Ende auch autonome Teams, wenn zwei Menschen als Angriffstrupp in so ein Gebäude reingehen, gehen die ja zu zweit rein. Dann geht es auch schlau, dass da nicht 100 Leute reinrennen. Und wenn die da drinnen sind, sind die zwar über Funk mit außen verbunden, aber die treffen autonome Entscheidungen. Das geht gar nicht anders. Also ich kann da nicht dann noch zehnmal hin und auch übrigens, also das sieht jetzt hier gerade so und so aus. Was meint ihr denn, was wir jetzt tun sollten? Ja, dafür ist in der Regel nicht die Zeit. Und dann gibt es daneben aber auch Übungsdienste und Versammlungen und Ähnliches. Und da sind wir auch anders organisiert. Übrigens auch nach dem Einsatz ist es schon so, dass wir zusammenkommen und nochmal darüber reflektieren, was ist denn gut gelaufen, was wollen wir das nächste Mal anders machen. Aber im Einsatz wird gemacht, was die Person, die halt da die Leitung hat, dann sagt. So, Schluss. Sonst.
In dem Kapitel sind wir nochmal über einen Punkt drüber gestolpert und da haben wir auch ein Zitat reingepackt, wo wir zum Teil eigentlich ganz gut andocken konnten. Das war diese Diskussion zwischen künstlerischem Handeln und zwischen handwerklichem Handeln. Und jetzt mal kurz eine Frage an euch. Da ihr ja in dieser Session seid, werdet ihr wahrscheinlich auch viel Erfahrung auch in euren Unternehmen haben, die ihr vielleicht begleitet oder in denen ihr seid. Also wie viel handwerkliche Agilität habt ihr schon so erlebt, wo Leute handwerklich versuchen, Agilität umzusetzen? Würde mich mal interessieren. Erlebt ihr das auch oder bin ich da jetzt allein, weil ich da jetzt gerade die Hand hebe? Also die das mechanisch versuchen umzusetzen, das verstehe ich jetzt unter diesem Begriff handwerklich. Nee? Doch. Okay. Ja, weil das ist auch so ein bisschen so mein Eindruck, weil es wird ja auch hier in diesem Zitat so dargestellt, dass die systemische Organisationsentwicklung eher das künstlerische Tun wäre im Vergleich zu der Agilität, die immer nur handwerklich, mechanistisch in Organisationen umgesetzt wird. Und ja, das sehe ich, dass das häufig getan wird, aber das kritisiere ich dort genauso. Aber da muss ich nicht ein Gegenmodell sagen, deswegen ist die Agilität in ihrem Ansinnen nicht ein künstlerisches Tun. Also ich glaube, diese Transferleistung, die wir tun müssen, die über diese handwerkliche, mechanistische Sichtweise geht, natürlich brauchen wir die da. Deswegen Wie geht dir das?
Ja, auch das leitet sich tatsächlich wieder her aus dieser Idee, dass die systemische Organisationstheorie eine Theorie ist, die eben für sich selber nicht wirksam ist, sondern die ich dann mir erarbeite und dann durch, und so nennen die beiden das, künstlerisches Tun, halt dann meine Organisation zu einer erfolgreicheren Organisation gestalten kann. Und das ist also wieder dieser Gegensatz, und deswegen unterschreibe ich Ihnen ein Stück weit, dass eben das Handwerk alleine, also ne, wenn wir das als Mechanik und Methodik nehmen, nicht ausreicht, sondern ich muss zumindest mal das Grundlagenwerk verstanden haben. Ich finde diese Analogie mit künstlerisch und Handwerk resoniert bei mir nicht, aber das muss ja nicht bedeuten, dass sie schlecht ist. Und dann hätte ich es lieber auf den Punkt gebracht, anstatt dann noch irgendwie ein anderes Bild zu finden, zu sagen, pass mal auf, ne, das eine ist eine Theorie, dann haben wir Methodiken und dann haben wir Praktiken, und das mal sauber auseinanderzufieseln und zu sagen, eine Theorie ist gut und die drückt sich in Methodiken aus, und wenn ich die aber umsetzen will, wenn ich sie gut genug verstanden habe, dann helfen mir Praktiken. Dann wäre vielleicht mehr Leuten gedient gewesen. Aber dafür machen wir das ja jetzt. Ja.
Also, es widerstrebt mir auch so ein bisschen. Also, ich komme aus einer Familie, wo man sich sehr auch mit dem Handwerk, also mit dem Möbelhandwerk auseinandergesetzt hat. Und Handwerk ist für mich eine hohe Kunst. Mhm. Gerade wenn man das gut kann, sozusagen, dann ist man sehr flexibel. Ja. Und dann ist man in einer Art, also auch bestimmte Herausforderungen, da entsprechend Antworten finden zu können, ne, und auch das handwerkliche, die handwerklichen Fähigkeiten dazu zu haben. Also, für mich ist Handwerk sehr positiv geprägt und hat auch sehr viel mit Kunst zu tun. Ja. Sehr in der Hinsicht komme ich mit der Begrifflichkeit zurück. Ja.
Was ich mich bei unserer Vorabdiskussion natürlich jetzt gefragt habe, um so ein bisschen mal den Advocatus Diaboli zu spielen. Also wir lesen jetzt dieses Kapitel und erzählen und sprechen mit euch darüber und sehen das ja auch sehr kritisch. Machen wir das jetzt nur, weil wir als vermeintliche Agilisten uns sozusagen angefasst fühlen? Also fühlen wir uns ertappt und müssen wir uns jetzt gerade verteidigen?
Wie gesagt, bei mir resoniert dieses Bild nicht. Also ne, das sehe das Handwerk halt nicht irgendwie als irgendwas Reduziertes im Vergleich zum künstlerischen Tun. Also ich will die gar nicht gegeneinander bewerten, und deswegen finde ich dieses Bild nicht hilfreich. Finde, man kann bei den ursprünglichen Dingen, die offenbar dahinter stecken, bleiben und ist dann klarer in der Aussage. Mhm. Also ich habe das Gefühl, also bei mir ist es so, dass dieses Bild, was sie da aufgemacht haben, dass mich das eher verwirrt hat, als dass es mir geholfen hat, die Sachen sauber auseinanderzufieseln.
Man könnte es natürlich auch anders sagen, in einer Zeit, in der Agilität generell gesellschaftlich von den Firmen ja sehr viel hinterfragt wird, ne, diese Unkenrufe, Agile is dead und so weiter und so fort, kennen wir ja durchaus, ist es dann quasi einfach nur ein Zug, auf den sie aufspringt, indem sie einfach in dieser Mode der Kritik quasi nochmal einen oben drauf setzt?
Das lassen wir den geneigten Leserinnen und Lesern. Und ja. Ja, gerne.
Mein Eindruck ist, wann immer eine Diskussion in die Richtung geht, ist das jetzt agil oder nicht, dann abbrechen und über was anderes sprechen, weil dann redet man nicht über die richtigen Dinge.
Ja, dann lassen Sie über was anderes sprechen.
Und jetzt ein Thema in eigener Sache. Wie du sicher schon festgestellt hast, unterhalten sich Holger und ich liebend gern einmal im Monat über Themen unserer modernen Arbeitswelt. Das machen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Community und die Menschen, die uns jeden Monat treu zuhören. Deshalb interessiert uns auch eure Meinung. Geht ihr mit den Themen d'accord? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine Anregung für neue Themen? Ihr könnt das zum Beispiel bei Spotify unten auf der Podcast-Seite bei jeder Episode unter Fragen und Antworten einen Kommentar, eine Anregung oder auch eure Kritik hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf eure Impulse.
Dann lassen Sie über was anderes sprechen. Über Mindsets. Dritter Mythos. Trainiert das richtige Mindset. Ein Zitat: Sehr verbreitet ist die Idee, man könne eine Unternehmenskultur durch das Mindset der Mitarbeiter verändern.
Darum gibt es ja auch so interessante Ausbildungen, die man besuchen kann, teilweise auch durch die BIHK, die sich dann nennt wie zertifizierter agiler Mindsetter.
Ist das eine Hunderasse? Oder?
Im kleinen Bereich gibt es das. Ich habe mich gefragt, ob das zertifizierte Gehirn ist. Also von daher, Mindset ist immer wieder eine Diskussion, was ist zuerst da, meinst du, oder irgendwie? Aber ich glaube, dass Handeln auf Haltung basiert und Haltung auf Erfahrung, und dann haben wir ein zirkuläres Prinzip, und das ist nicht mal irgendwie erst das eine, dann das andere. Das entwickelt sich.
Die Frage, die sie ja auch aufwirft, da haben wir ja auch noch ein Zitat, heißt es so, dass ein Handeln und ein Verhalten automatisch mit dem Mindset korreliert? Kann ich ein anderes Mindset haben, als ich mich verhalte? Ein sehr schnelles Ja.
Wann machst du das? Und wozu?
Also, ich habe gestern, glaube ich, einen Vortrag, wo es darum geht, man hat irgendwie eine Idee, ne, und wie bringt man die jetzt in der Firma zum Fliegen, man muss es anderen Leuten erzählen und dann kommen die ins Handeln und irgendwann letztlich, das ist ja das, was man hier will.
Ja.
Mhm. Manchmal findet man die Idee aber total kacke, die man da übergeführt bekommt. Ja. Dann sage ich, ja gut, hey, aber innerlich hat man eine andere Einstellung dazu.
Ja.
Klar ist das. Bin nicht überzeugt.
So, und das erlebe ich auch. Und ich erlebe aber genau das, was du da gerade gemacht hast, dass dann jemand sagt so, ja, hey. Und wie viele Leute glauben das dann, wenn du das so sagst? Ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Das ist richtig super. Also, das geht, aber also wir müssten schon verdammt gute Schauspielerinnen und Schauspieler sein, wenn wir das überzeugend rüberbringen.
Ich glaube, das ist irgendwie überzeugend. Also,
nee, genau, aber.
Also, das soll auch nie überzeugen.
So.
Ja, das ist eher so, habt ihr wieder gesehen.
Genau, aber dann scheint ja dadurch deine wahre innere Haltung durch.
Aber beeinflusst dieses Mindset, was du hast, die Kultur zum Beispiel im Unternehmen? Also, und wenn es ein Fake-Mitspielen wäre? Würde das Umfeld in seiner großen Masse das so wahrnehmen, dass ich sage, dein Mindset hat einen Impuls darauf, du verhältst dich ja anders. Auch wenn ich dich vielleicht an der Kaffeemaschine fragend dann doch mitbekomme, eigentlich findest du es total doof. Mhm. Aber auf dieser Bühne des unternehmerischen Kulturtanzes tanzt er ja trotzdem irgendwie ja mit. Und dann ist für den Rest unter Umständen, das ist auch nur eine Hypothese, für den Rest, ja klar, der macht ja auch mit, also dann wird er ja auch dabei sein, weil er vielleicht nicht dieses Gespräch an der Kaffeemaschine in einem Zwei-Augen-Gespräch mit dir hatte und dein Mindset sozusagen mitbekommen hat.
Ja, ich glaube, auf der großen Bühne ist es vielleicht so, wie du sagst, ein geringer Einfluss. Ich denke, an der Kaffeemaschine ist ein größerer Einfluss in die entgegengesetzte Richtung.
Das ist ja doch eine Aufgabe von Führung, oder? Dass dann irgendwann aufzufangen. Klar, glaube ich, schon auch, dass man das punktuell machen kann, aber auf Dauer kriegst du Depressionen. Also, weiß nicht, also irgendwann zerreißt es dich.
Ich kenne Menschen, denen gelingt das über Jahrzehnte. Aber es ist tatsächlich auch, wir haben in einer der letzten Podcast-Folgen über das Thema Produktivität der Aufhänger dafür war eine Sendung aus dem Schweizer Fernsehen, wo eine Philosophin und ein Philosoph sich darüber unterhalten haben und der eine sagte dann, dass es Untersuchungen gibt mittlerweile, dass diese strikte Trennung des Arbeits-Ich und des wahren Ich dazu geführt hat, dass in dieser Zeit die Anzahl an Depressionen höher war als heute. Und das klingt erstmal interessant, weil wir heute ja ganz viel über Depressionen reden. Früher wurde die These, die ich habe, einfach nicht darüber geredet, aber die Rate war höher, ja, und auch die Rate häuslicher Gewalt. Weil die Menschen mit dieser inneren Zerrissenheit halt irgendwo hin mussten. Ne, das hat denen offensichtlich nicht gut getan, dass ich halt, wenn ich morgens aus dem Haus gegangen bin, mein Arbeitsgesicht aufgesetzt habe und dann abends nach Hause kam und dann wieder ich sein durfte oder ein Teil von meinem Ich.
An einer anderen Stelle hat sie es, glaube ich, sogar sehr pointiert gesagt. Also sie kritisiert das tatsächlich sehr stark, diese Arbeit an Mindset. Und ich glaube, sie hat das sogar so ausgedrückt, wir sind hier ein Unternehmen und haben mit dem Mindset erstmal nichts zu tun, wir wären ja keine Sekte. Also sie hatte diesen Vergleich gebracht, in einer Sekte kann ich diese Erwartungshaltung haben, dass wir alle das Mindset haben, in einem Unternehmen hingegen nicht. Weiß nicht, ob ich da so ganz genau mitgehe, aber da hat sie sehr, sehr pointiert irgendwie dorthin geschoben, dass sie gesagt hat, nee, also sie kann damit überhaupt nichts anfangen.
Also wir hatten es ja bei dem Blog
Work, der ist ja eigentlich auch, ein Purpose ist ja eigentlich da. Und das ist, wo, sagen wir, auch ein Wertekonstrukt ja auch dahinter ist. Und genau das ist halt auch das Ding. Unternehmen haben ja auch Werte. Also kennt auch jeder, gibt es ja genug Slides und Trainings und alles Mögliche, wird dann da auch eingebläut. Und es ist halt, ob das jetzt mit der eigentlichen Wertewelt reflektiert oder nicht, ist ja auch nochmal eine eigene Frage, was es dann bei Mitarbeitern bewirkt. Und da macht es ja auch einen Unterschied dann auch, welche Richtung das dann halt schlussendlich steuert. Wenn man jetzt sagt, okay, wir als Unternehmen auch die Strategie wendet sich gegen die Werte, die jetzt die Mitarbeiter haben, dann wird das halt nicht so besonders angenommen werden. Wie kann man natürlich schauen. Mhm. Also das hat halt einen Impact, würde ich sagen. Ja.
Nochmal, ich glaube, das ist auch ganz stark los, auch Kontext zu geben und die Leute mitzunehmen. Ja. Und klar gibt es immer welche, die dann dagegen sind, aber die muss ich halt irgendwie dann auch abholen. Ja. Das kann ich auch ganz stark das vorlegen und da schon voranschreiben.
Ja, also das Thema Werte finde ich interessant, weil ich hänge immer noch an der Frage, was ist denn eigentlich das richtige Mindset? Was ist denn richtig? So, und da könnte ich jetzt sagen, naja, richtig ist etwas, was einen guten Zusammenhang zu unseren Werten herstellt. Und es ist aber so, wie du es auch gerade gesagt hast, dass viele Organisationen ja diese Werte irgendwo auf Hochglanzpostern haben. Und das war es dann aber auch. Und ich habe das selten erlebt, dass die mit Leben gefüllt wurden. Und was ich noch seltener erlebt habe, ist, dass in Organisationen offen damit umgegangen wurde, dass jemand sowas sagen durfte wie, das, was du da gerade getan oder gesagt hast, das widerspricht diesem Wert, den wir uns gemeinsam gegeben haben. Und deswegen möchte ich, dass du das nicht mehr machst. Wann habt ihr das in Organisationen schon mal gehört? Ja, also ne, es ist schön, wenn das zumindest auch in Ansatzpunkten schon mal so war. Aber das brauchen wir, wenn wir gut zusammenarbeiten wollen. Und dann entwickelt sich daraus eine Haltung, die vielleicht höhere Gemeinsamkeiten hat. Ob die dann richtig ist oder nicht, also ne, ich finde diesen Begriff richtig schwierig. Aber dann ergibt sich vielleicht eine andere Passung, aber eben auch, und das finde ich halt auch immer sehr wichtig, müssen wir uns auch eigentlich immer einig, zu sagen, wir brauchen ja auch eine gewisse Diversität. Also wenn wir alle gleichgeschaltet wären und dieses richtige Mindset legt das nahe, sind wir dann auch nicht mehr so wirklich erfolgreich, weil dann Innovation kaum noch entstehen kann, wenn alle gleich denken und handeln.
Mir kommt es gerade noch ein Gesichtspunkt, wenn wir über das Mindset reden. Würde das implizieren, angenommen, wir würden das tun, dass wir dann an den Menschen arbeiten müssten, damit sie ein anderes Mindset haben? Und jetzt frage ich mich, wenn ich hier zum Beispiel als Begleiter und Coach irgendwie in einem Unternehmen bin und man hätte den Anspruch an mich, würde ich den Anspruch erfüllen wollen, dass ich an den Menschen arbeite?
Übergriffig.
Also danke, genau. Also ich hätte diesen Anspruch mal original gar nicht. Ja. So, ja. Weil was die für sich denken oder ihr Mindset. Und selbst wenn sie auf dieser Bühne diesen Tanz aufführen und dahinter denken, so, oh mein Gott, habe ich das Recht, an den rumzuschrauben, frage ich mich manchmal. Oder und aber auch in die Richtung Führung gefragt, weil du gesagt hast, es ist eine Aufgabe von Führung. Also ich täte mich schwierig mit dem Gedanken, wenn ich eine Führungskraft hätte, die irgendwie an meinem Mindset und an mir als Person schrauben wollen würde. Nee. Also so habe ich es verstanden. Aber das Angebot muss ja da, das Angebot ist immer da. Okay. Ich bin jetzt mal ein Bilder, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ja, okay. Okay. Und am Ende sagt er, das ist alles gut, ich gehe. Okay. Aber ich muss ja immer zumindest die Tür offen lassen. Genau, da bin ich dabei. Ja.
Mit Blick auf die Uhr hüpfen wir mal einen Mythos weiter. Löst die Silos auf.
Ja. Also der Punkt, der bei mir da irgendwie so reingekommen ist, war der Grund für Silos ist, weil Organisationen aus mehr als einer Person bestehen und da müssen wir uns mit Arbeitsteilung beschäftigen und eine schon fast physikalisches Axiom gleich Konsequenz von Arbeitsteilung ist die Entwicklung von Silos. Zitat, mehr oder weniger Ende. Mhm. So. Also das ist das, was ich so als Narrativ bei ihr da so mitgenommen habe.
Genau, so wörtlich steht es da, und es ist ein Automatismus der Arbeitsteilung.
also man beobachtet das vielleicht häufig. Also da würde ich vielleicht sogar mitgeben, dass man in viele Unternehmen reinkommt, in denen nach einer gewissen Entwicklung von Zuwachs von Personal solche Silos entstehen. Also ich glaube, da würde ich sogar noch einfach mitgehen, dass das passiert. Aber das ist so wie so ein Axiom. Ja? Also nur weil die Arbeitsteilung irgendwie notwendig ist, irgendwie mache ich automatisch ein Silo. Da würde ich überhaupt nicht mitgehen, dass es ein Muss ist.
Wir können ja mal fragen, wer arbeitet von euch in crossfunktionalen Teams? Oder hat schon mal oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der crossfunktionale Teams schon mal erlebt hat? Ja. Ja, also wie man sagen, 50% der hier Anwesenden. Und also jetzt kann ich natürlich auch wieder sagen, ich habe jetzt über die Tage auch viele Vorträge hier gehört zu Team Topologies und da gab es dann auch Menschen, die sagten, naja, so ein Wertstrom-Team ist ja auch irgendwie wieder so ein Silo. Tue ich mich schwer mit, weil was ein Wertstrom-Team ist, geht durch die gesamte Kette der Wertschöpfung. Ich habe also eine Verantwortung von Anfang bis Ende. Und was in den Silos nach meiner Beobachtung immer schwierig ist, ist, dass diese Verantwortung halt immer nur so ein kleines Stückchen der Wertschöpfungskette hat und oftmals die Menschen mir den Eindruck vermitteln, naja, wenn ich meine Arbeit getan habe, ist ja gut. Ne, dann schmeiße ich das irgendwo über den Zaun und dann können sich halt andere darum kümmern. Aber es fehlt dieser Blick für das Große und Ganze und dieser Wunsch, Dinge wirklich mal fertig zu bekommen. Und daraus, oder das ist aus meiner Sicht oftmals der Grund für diese Beobachtung, die wir haben, dass Dinge unglaublich lange in Organisationen brauchen und wir riesen Projekt-Backlogs haben und noch Backlogs hier und da und nichts wird fertig. Also Silos scheinen jetzt auch nicht so wirklich wahnsinnig zu helfen. Also ein Punkt, den die beiden gut finden an Silos, ist diese Zugehörigkeit, also eine professionelle Identität zu entwickeln, wie sie das nennen. Sowas wie, ich bin Vertriebler, ich bin Marketing-Expertin.
Finde ich schon wieder schwierig. Genau.
Also ja, ne, wir führen das mal in unserer Domäne fort. Ich bin Architekt, ich bin Testerin, ich bin Frontend-Entwickler, ich bin Backend-Entwickler. Ja, so, hat auch nie so richtig gut funktioniert, weil dann die einen mal mehr Arbeit hatten und die anderen weniger Arbeit. Und wenn dann vielleicht mal verrückterweise irgendwer gefragt hat, ich kann mir mal helfen, kam dann genau diese Aussage, nee, also ich bin Architekt, ich programmiere nicht. Habe ich erlebt. So, und hilft uns das? Also ja, Identität ist eine schöne Sache, aber vielleicht sollten wir auch schauen, dass wir multiple Identitäten ausprägen.
Im Prinzip kommt ja auch dieser Purpose jetzt genau wieder an diese Stelle, zumindest so wie ich ihn durchaus verstehe. Wenn ich jetzt in einem crossfunktionalen Team eine Aufgabenstellung habe, die einen Sinn, eine Funktionalität bei meinem Kunden irgendwie generieren kann, ich dadurch Purpose erfahre, dann habe ich das in so einer Konstellation in der Regel eben nicht, was du gerade skizziert hast. Also wenn ich nur sage, okay, meine Aufgabenstellung ist, irgendwie 5 neue Indizes in die Datenbank rein zu programmieren, dann bin ich ja voll losgekoppelt von dem Need, den ein Kunde durch ein neues Feature in unserem Produkt hat. Mhm. Und den kann ich ja auch nicht haben, weil ich meine Aufgabenstellung ist, nicht mache meinen Kunden zufrieden durch ein Feature, sondern irgendwie programmiere XYZ oder mache einen Test von XYZ. Und da kommt für mich zum Beispiel jetzt wieder dieser Purpose mit rein.
Und dann wird es spannend, weil auch da haben wir noch ein Zitat aus dem Buch. Es gibt am Ende eines jeden Mythos immer Tipps für Führungskräfte. Und da steht bei dem Mythos Nummer 4, führe die übergeordneten Ziele und Zwecke ins Feld. Worum geht es allen Beteiligten gemeinsam? Wie spielen sie zusammen, um diese Ziele zu erreichen? Wofür brauchen sie sich gegenseitig? Eine tolle Idee. Ja. Aber warum soll ich das künstlich einführen und in meinem Silo hocken und sagen, naja, aber da gibt es auch noch andere Dinge und guckt euch das mal an, anstatt zu sagen, ey, diesen Sinn und Zweck, den erfüllen wir als kleineres oder anders geschnittenes Team komplett. Dann ist das viel näher dran an mir, an meinem Team, an meiner Arbeit, als wenn ich irgendwie jemanden brauche, der mich immer wieder daran erinnert, dass das Ganze irgendwo einem großen Zweck dient. Also wir glauben, dass das einfacher geht.
Bei dem Thema löst die Silos auf, denke ich irgendwie daran. Also egal, ob das ein horizontale oder vertikale Silos sind. Ich glaube, Silo ist hier Synonym für Abhängigkeiten, dass man die irgendwie auflösen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Arbeitskontexte gibt, in denen man sich Abhängigkeiten vielleicht besser leisten kann als in anderen. weil sie bestimmten organisatorischen oder unternehmerischen Zielen zugutekommen, mehr zugutekommen, als wenn wir selbst machen würden. Aber ich glaube, es geht prima um Abhängigkeit, um diese zu reduzieren. Mhm. Über eine gerade Fähigkeit, aber wo ist dann schaffen?
Da können wir ein bisschen drauf schauen. Ja. So, 4 Mythen haben wir geschafft. Es gibt noch mehr und vielleicht machen wir da auch nochmal eine Episode draus.
Ja.
Nur mal kurz genannt, Mythos Nummer 5, mehr Eigenverantwortung bitte. Nummer 6, wir brauchen den ganzen Menschen in der Arbeit. Nummer 7, schafft die Hierarchie ab. Nummer 8, der schreiende Chef muss weg. Und Nummer 9, ein Kulturprojekt muss her. Also noch genügend Stoff für weitere spannende Diskussionen. Dann leider ohne euch.
Also vielleicht auch gern asynchron, ja. Wenn ihr uns folgen wollt, dann
das kriegt ja,
ihr die auf jeden Fall zu hören. Ja. Also.
Und im März haben wir ein anderes Thema, ne?
Genau. Wir haben mit der Caroline Hirsch und dem Markus Hoppe von der Hochschule in Kempten vor 2 Wochen ungefähr ein längeres Gespräch gehabt. Wir werden wahrscheinlich aufgrund der Länge wahrscheinlich 2 Episoden draus machen müssen, weil es dann doch ein bisschen zu lang ist. Und zum Thema, also die haben ein Forschungsprojekt, da geht es um Leistungsmessung und Selbststeuerung in agilen Organisationen. Da haben wir uns eine Zeit lang miteinander ausgetauscht und da sind wir gerade in der Post-Production und denken, dass wir nach der Folge, die wir heute jetzt hier gerade aufnehmen, dann im März die publizieren wollen.
Ja. Und einen haben wir noch, ne? Wir schließen unsere Podcast-Episode mal mit einem Zitat des Monats. Und für diese Episode haben wir uns ein Zitat von Miles Davis rausgesucht, passend zum Real Book of Work, Jazz. Anybody can play. The note is only 20%. The attitude of who plays it is 80%. Dankeschön.